Hallo und herzlich willkommen bei Codebrot. Mein Name ist Lars und hier in dem Kanal plaudere ich über meine Erfahrung als Softwareentwickler. In den letzten Videos habe ich ja häufiger mal über Big Tech gesprochen und die Unternehmen, die damit verbunden sind. Und unter den Videos gab es dann das ein oder andere Mal einen Kommentar dazu, ob ich nicht erklären könnte, wie die Bewerbungen bei Big Tech eigentlich funktionieren. Also wie der Ablauf ist und was man machen kann, um sich darauf vorzubereiten auf den Bewerbungsprozess. Und dann habe ich jetzt ein bisschen Research betrieben, mit einigen Leuten, die dort gearbeitet haben, gesprochen in meinem Bekanntenkreis und versuchte das jetzt ein bisschen mal übersichtlich zusammenzustellen, weil es tatsächlich ein relativ langer Prozess ist. Bevor wir über das Wie sprechen, nur einfach mal nochmal ganz kurz das Warum, weil das war auch das, was ich dann quasi die Kollegen gefragt habe, warum macht ihr das eigentlich? Viele haben zu mir gesagt, das ist quasi wie der Ritterschlag als Softwareentwickler oder Champions League des Softwareentwickelns, hat auch einer gesagt, was ich ganz schön finde, weil es wirklich, es ist so die höchstmögliche Aufstiegschance, die du haben kannst bei großen Unternehmen. Es öffnet dir im Nachhinein sehr viele Türen, sowohl bei kleinen Unternehmen, bei mittleren Unternehmen, bei großen Unternehmen, bei Konzernen. Denn jeder möchte ja irgendwie gerne in seiner Softwareentwicklungsabteilung jemanden haben, der mal bei Google war oder der mal bei Netflix war, der mal bei Facebook-Meta war oder bei Amazon war. Das ist wirklich sehr hilfreich und es hilft dir auch nachher, die Bewerbungsprozesse dort zu verkürzen. Zudem baust du dir ein Netzwerk aus Leuten auf, die du dort triffst in den Big Tech Unternehmen, die ja dann in andere Unternehmen weitergehen, entweder in andere innovative Unternehmen, andere Startups oder eben andere Big Techs. Und der Kontakt ist sehr, sehr viel wert, weil es dir natürlich auch wiederum Bewerbungswege verkürzt, aber auch den Weg verkürzt, gute Unternehmen zu finden, wo Arbeitsbedingungen wirklich gut sind. Es hilft dir sonst auch sehr viel weiter in einem späteren Arbeitsleben, also ich sag mal ab 40 plus, wo du dann wahrscheinlich aus der Softwareentwicklerrolle mehr in die Managementrolle reinrutscht. Und da ist es dann einfacher tatsächlich, sowas wie CTO oder CIO zu werden, wenn du dich gegen einen Wettbewerber durchsetzen musst, der eben keine Erfahrung bei Big Tech hat. Das ist dann wirklich wie deine Trumpfkarte. Schlussendlich ist natürlich das Geld noch wichtig. Das hat mir ein Kollege ganz höflich so gesagt. Er meinte, wenn du 10 Jahre bei Big Tech gearbeitet hast, dann kannst du dich effektiv in Rente setzen, wenn du dein Geld nicht komplett verballert hast in der Zeit. Also die hohen Jahreslöhne, also die 6-stelligen Jahreslöhne, sind das, was eben auch Antrieb sein kann und was auch, finde ich, ein gerechtfertigter Antrieb sein kann. Bevor ich jetzt in die Minimalanforderung für Bewerbung bei Big Tech einsteige, wollte ich noch kurz fragen, dass du mir einen Daumen nach oben da lässt oder auch meinetwegen den anderen, je nachdem. Und vielleicht auch ein Abo. Und wenn du schon ein Abo hier hast bei dem Kanal, dann gebe ich dir 2 Daumen nach oben. Dankeschön. Wirklich, das hilft mir, motiviert zu bleiben und weiterhin solche Videos zu machen. So, jetzt zu den Minimalanforderungen. Minimalanforderung definitiv ist Englisch. Und zwar ein solides Englisch. Das heißt nicht, du musst unbedingt ein Native Speaker sein, sondern solide, dich mündlich artikulieren können, auch dein Gegenüber zu verstehen, schriftlich artikulieren und dann gegenüber schriftlich zu verstehen. Du brauchst mindestens einen Bachelor in Informatik oder Data Science oder einem ähnlichen Metier, also Mathematik zum Beispiel, geht auch. Es wird noch Mathematiker gesucht. Am besten ist aber bei vielen ein Master Degree. Nice to have ist sowas wie ein aktiv gemanagter GitHub-Account, also wo man sieht, dass du regelmäßig codest und dass du eine Passion für Code hast, weil die suchen Leute, die wirklich die mit Leib und Seele Softwareentwickler sind. Nicht die irgendwie mal eine Ausbildung oder ein Studium gemacht haben und jetzt coden, um Geld zu verdienen, sondern die das mit Leib und Seele machen und die wirklich was machen wollen, was bringen wollen. In dieselbe Kategorie schlägt rein, gut ist, wenn du eine Open-Source-Mitgliedschaft hast, also eine aktive. Sprich, du codest für Open-Source, du organisierst irgendwas in der Community für Open-Source, irgendwie sowas, das ist ganz beliebt. Oder weniger bekannt sind dann eben Teilnahme an Codejams. Das kann man immer so reinfließen lassen, gerade wenn man noch nicht so viel Arbeitserfahrung hat. Also Google macht ja jährlich seinen Codejam. Da kann man ruhig sagen, ich habe die letzten 2 Jahre teilgenommen auf diesem und jenem Platz. Manche Unis bieten das an, dass sie an den ICPC-Wettbewerben teilnehmen. Und das sind auch jährlich stattfindende Coding-Wettbewerbe von unterschiedlichen Uni-Teams gegeneinander. Wenn du es weniger kompetitiv magst, dann kann ich dir tatsächlich noch einen Hackathon anbieten. Es gibt immer mal wieder in unterschiedlichsten Kontexten Hackathons, wo man dann einfach Informationen zur Verfügung gestellt bekommt zu allen möglichen Themen und wo jemand dann ein wie auch immer geartetes Programm, ein Interface schafft, um diese Informationen auszuwerten, damit irgendwas zu machen. Das fließt dann natürlich wieder in dein GitHub-Account ein, aber du kannst sagen, ich war bei diesem und jenem Hackathon auch dabei. dass man sieht, aha, der hat quasi eine Passion für diesen Job. Ebenfalls zu den Mindestanforderungen gehört die Kategorie, die ich unter so Leidensfähigkeit packe. Also die musst du mit dir selbst persönlich abklären. Bist du bereit umzuziehen? Und damit meine ich nicht nur von den Eltern in zwei Straßen weiter, sondern bist du bereit umzuziehen ans andere Ende des Landes? In ein anderes Land auf demselben Kontinent oder auf einen anderen Kontinent? Diese Fragen wirst du dir stellen müssen und gegebenenfalls auch stellen lassen müssen in Interviews und die musst du direkt beantworten. Wenn du nicht umziehen willst, brauchst du dich nicht bewerben. Im Regelfall findet das alles in großen Städten statt, wo die großen Tech-Center sind. Und dann musst du dann einfach hin, komme was wolle. Du musst auch bereit sein, viel zu arbeiten. Also kein 9-to-5, sondern deutlich länger als 9-to-5. Du musst eben noch Bereitschaftsdienst machen, gegebenenfalls auch mal am Wochenende zum Telefon, zum Notebook und was auch immer greifen. Konkret, nächste Frage, wie ist jetzt quasi das Vorgehen? Du hast gesagt, okay, ich kann mich mit all dem arrangieren. Was mache ich als nächstes? Als nächstes fängst du an, dir eine Liste zu machen von Big-Tech-Unternehmen, bei denen du dir vorstellen kannst, dass du arbeiten kannst da. Mach dir eine Liste, ich würde sagen 10 bis maximal 20 Stück. Schreib die einfach mal drauf. Nach welchen Kriterien du die auswählst, obliegt jetzt mal dir. Nimm die größten, die dir einfallen und dann nimm noch ein paar links und ein paar rechts. Das werden nachher bei den aktiven Bewerbungen, werden das automatisch ein paar weniger. Aber eine große Liste hilft dir am Anfang schon mal so ein bisschen zu sagen, okay, in den Bereich will ich hin. Ne? Und eben Facebook oder Meta oder Apple, Amazon, Google, das versteht sich. Aber du kannst so ein bisschen über den Tellerrand gucken. Eben, es gibt ja auch Adobe, es gibt Spotify, es gibt Lyft, es gibt Microsoft, es gibt Salesforce, es gibt Twitter. Da ist eine ganze Menge drin. Und wenn du die alle zusammen hast, Liste, legst sie zur Seite, nimmst du die ersten und fängst an, die Recruitment-Prozesse zu verstehen. Also nicht alle, sondern einfach die ersten drei am besten. Und ich gehe davon aus, bei den meisten Leuten steht ganz am oben Google. Dementsprechend nimmst du auch vielleicht als erstes mal Google und guckst dir durch, wie sieht denn der Recruitment-Prozess aus und liest dir das durch. Weil jedes Unternehmen hat so Nuancen, die anders sind. Und alle Big-Tech-Unternehmen haben ihren Career, also ihren Hiring-Prozess komplett online. Das heißt, du kannst dir das mal durchlesen. Das Beispiel von Google ist gut. Ich habe mir auch das Beispiel von Spotify und von Microsoft angeguckt. Das ist alles sehr, sehr schön. Das kann ich dir empfehlen. Links packe ich dir unten in die Beschreibung unter dem Video mit dazu. Ist aber wirklich kein Zauberwerk. Ist einfach Google öffnen und dann Google How We Hire oder Spotify How We Hire oder Microsoft How We Hire. Wichtig ist, versteh mal den Prozess als erstes und mach dir schon die ersten Notizen, was dir eigentlich alles fehlt. Und das wird eine Menge sein. Also mir ging es zumindest so, als ich da so durchgeguckt habe. Der erste Schritt dann ist ein Resümee zu machen, also sowas wie ein Lebenslauf. Und das muss natürlich auf Englisch sein und es sollte ein richtig gutes Resümee sein. In den letzten Jahren bin ich über wirklich nur recht wenige sehr gute Resümees gestolpert und eins davon habe ich bei Medium entdeckt, das ist von Terence und das andere ist auch bei Medium gewesen und das ist von der Angeli. Und beide haben Grundkonzept gleich, es ist ein One-Pager, es ist wirklich nur eine Seite. Und wichtig ist, dass es minimalistisch gut zu lesen ist, also Schriften, alle schön lesbar, aber auch gut zu scannen mit Sektionen und großen Headlines. Wichtig da sind Berufserfahrungen und Projekte natürlich aufzuführen, aber nicht nur, ich habe da mal gearbeitet und habe ein Shop-System gemacht, sondern was ist dein messbarer Beitrag zur Verbesserung des Produkts, des Teams, des Workflows oder dein persönliches Wissen gewesen dazu? Das ist das, was da reingehört. Also weniger das Objektive, ich habe da einen Job gemacht und habe diese und jene Programmiersprache benutzt, sondern was hat das Bauen des Shops für den Kunden bewirkt? Wie hast du das Leben des Kunden verbessert? Was ist das messbare Ergebnis gewesen? Wichtig an dem Punkt ist eben auch noch darauf zu achten, dass jeder dieser Punkte, die du dort einführst im Resümee, nämlich deckungsgleich mit deinem LinkedIn-Account ist, den man im Übrigen so als Selbstverständnis auch haben sollte. Der sollte im Endeffekt gleichwertig sein. So ein bisschen auf dem Nebenkriegsschauplatz, weil das jetzt nicht ganz so wichtig ist, aber ich würde dir auch anraten, dich für ein gutes Foto in Szene zu setzen. Wirklich geh zu einem professionellen Fotografen, mach ein gutes Shooting. Damit meine ich kein Passbild, sondern wirklich ein Fotograf, der dich als Person, als Charakter in Szene setzt. Das muss doch nicht so ganz ernst sein, es kann auch etwas Unernstes sein. Ich habe jetzt ja auch viel dieses Bild, wo ich in die Tastatur beiße. Irgendwas, was zeigt, dass du der bist, der du bist, weil die Fotos, die kommen dann doch mal hoch, auch wenn du sie nicht direkt einschicken musst bei den meisten Unternehmen, aber viele Unternehmen googeln ja dann nach dir und finden dann irgendwann dein Bild. So, Resümee ist fertig, super. Jetzt, wie bereitest du dich auf die eigentlichen Interviews vor? Und auch jetzt ist erstmal noch ein bisschen in dich schauen. Du machst dir Gedanken, was sind deine Programmiersprachen, die du bei diesen Coding-Interviews nachher haben willst, auf die du zurückgreifen willst. Ist es Python, ist es JavaScript, ist es Kotlin, ist es Go, ist es C, ist es Java? Such's dir aus. Dann ziehst du los und suchst dir vernünftige Bücher. Ich bin jetzt hier zum x-ten Mal, halte ich das jetzt mal wieder hier in die Kamera, ist Cracking the Coding Interview, kann ich wirklich empfehlen. Auch wenn du dich nicht bei Big Tech bewirbst, sind da Sachen drin, die sehr, sehr gut sind für das Coder-Hören, einfach mal zum drüber nachdenken. Es gibt noch Programming Interviews Exposed, das ist auch sehr schön. Mehr Schwerpunkt zwar auf Java und C, aber man kann da gut was draus machen. Dann liest du dich in das Zeug ein, wirklich. Da gibt es nämlich nicht nur Sektionen übers Programmieren, sondern auch wie ganze Coding-Interviews ablaufen. Nächster Schritt, LeetCode, ist das, was mir eigentlich alle gesagt haben. Machst einen LeetCode Premium Account und hangelst dich mal durch die Aufgaben durch und fängst an, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, was dir alles fehlt. Denn jetzt kommt der eigentlich hässliche Teil, jetzt machst du dir einen Lernplan. Und wichtig, du hast noch nie eine Bewerbung bisher geschrieben. Das ist jetzt alles wirklich Vorbereitungszeit. Der Lernplan sollte beinhalten, was du alles lernen willst. Sprich, wenn du das Gefühl hast, oh Gott, alles hier hinten dran habe ich noch nicht richtig im Griff, sowohl in den Büchern als auch bei LeetCode, dann kannst du das in deinen Lernplan machen. Minimum 6 Stunden pro Woche, am besten 10 Stunden pro Woche. Im Idealfall machst du sowas wie Montag, Mittwoch, Freitag jeweils 2 Stunden, Samstag den ganzen Tag. Klar musst du das mit der Familie und den Freunden abstimmen, dass das dann alle wissen. Aber das ist quasi wie das Erste, was du in Angriff nimmst. Und das ist immer noch Teil der Vorbereitung. Wir haben noch keine Bewerbung geschrieben. Das machst du Minimum erstmal einen Monat, dass du ein Fundament schaffst. A, ein Fundament an Wissen da oben und B, ein Fundament an Selbstvertrauen, dass wenn dich jemand anruft und dir eine recht komplexe Frage über einen Algorithmus stellt, dass du das rausschießen kannst. Das ist wichtig. So, wenn du das im Monat drin hast, dann kommt der nächste Schritt. Starte die Bewerbung. Der eigentliche Prozess, die Bewerbung zu starten, ist quasi, du hast ja dein Resümee, das hast du ja hier auf einem Blatt Papier oder auf einem PDF, wunderbar. Du weißt jetzt deine mitgebrachten Erfahrungen, du weißt auch, wo du momentan bei deinen Coding-Skills stehst. Und jetzt fängst du an, durch die Hiring-Seiten dieser Unternehmen, die du dir vorher rausgesucht hast, sagen wir mal 10 bis 15 Stück durchzugehen und suchst dir einen Job, auf den du dich bewerben möchtest, der passt. Und mit passen meine ich nicht 50% passend oder 75%, wie man das vielleicht bei LinkedIn-Jobs oder bei Stack Overflow-Jobs macht, wenn man da mal ein bisschen schaut. Du suchst dir einen Job, wo du Minimum 95% drauf passt. Denn sie suchen nach den perfekten Bewerbern, weil sie sich's erlauben können. Es ist einfach so, werden sie, wenn die Bewerber nicht perfekt sind, dich einfach wegkicken und sagen, nein, du ist es sofort abgelehnt. Das heißt, du musst so nah wie möglich an dem sein, was sie suchen. Sowohl von den Soft Skills als auch von den Hard Skills. Dann werden ganz schnell aus deinen 10 bis 15 Unternehmen, bei denen du dich bewerben wolltest, 5 bis 10, wo du Jobs findest, auf die du dich bewirbst. Dann, Bewerbung hast du ja sobald bereits zusammengestellt. Du hast quasi ja das Resümee, den Text und gegebenenfalls noch das Bild. Du dokumentierst, wo du richtig gut bist, dann füllst du das in die Interfaces ein. In der Regel sind das alles Online-Interfaces, um das natürlich auch so fair wie möglich zu machen. Und bei den meisten ist auch kein Foto dabei, einfach um dann die Subjektivität der Human Resources wieder ein bisschen abzufangen. Drückst auf Apply for the Job und dann wartest du. Im Idealfall machst du das 5 bis 10 Mal, je nachdem, wie viele Unternehmen das sind. Und mach dir zu jedem dieser einzelnen Bewerbungsdinger, leg dir meinetwegen Ordner auf der Festplatte an oder mach das in irgendeinem Google Doc, dass du weißt, was du da alles wie gesagt hast, damit du, falls dann jemand anruft dazu, auch wirklich das gleich zuordnen kannst. Der erste Schritt, der dann passiert, ist in der Regel ein Online-Assessment. Im Regelfall kriegst du eine E-Mail, wo dann drin steht, wir würden sie einladen zu einem Online-Assessment, wo wir mal so die Grundskills testen. Bei den meisten sind das 60 bis 90 Minuten, bei Google sind es in der Regel 90 Minuten. Dann kriegst du einen Timeslot zugewiesen, kannst dann sagen, ich möchte jetzt diese 90 Minuten Test machen. Und als Vorbereitung darauf sind wirklich die LeetCode-Fragen sehr wichtig, weil hier aktives Coding getestet wird. Du kannst häufig lokal coden, bei den meisten, ich habe jetzt von einem gehört, wo er wirklich online coden musste, in einem Online-Editor, aber die meisten haben quasi lokal gecodet an ihrer Kiste, Browser war offen, haben den Code, den sie dann hatten, nach ein paar Refinement-Läufen einfach in den Browser zurückgeschmissen, haben auf Abschicken gedrückt, fertig. Es waren zwischen 2 bis 3 Fragen, die Anfangsfragen sind ganz leicht, die Endfragen sind relativ schwierig. Es ist so, dass der Druck dann automatisch kommt. 90 Minuten ist verdammt wenig Zeit, wenn du auf einmal merkst, wie die Uhr runter tickt. Das ist wie der erste große Test. Ein bis zwei Wochen später solltest du dann eine Rückmeldung bekommen. Hast du bestanden? Hast du nicht bestanden? Hast du es bestanden? Kriegst du eine Anfrage für eine Terminvereinbarung für ein richtiges Code-Interview mit einer echten Person? Also entweder am Telefon, also virtuellen Telefon, also mit irgendwelchen Google Meets oder mit Zoom, oder sogar vor Ort. Vor Ort bedeutet, dass viele von den Unternehmen in Unis auch sind und ihre Touren durch die Unis machen und dann kann man dann quasi auch gleich hinlaufen. Du kannst auch in Headquarters laufen. Hier in der Schweiz ist es ziemlich naheliegend, dass man dann einfach nach Zürich fährt und dort vor Ort den Termin wahrnehmen kann. Aber eben, es funktioniert auch virtuell. Im Regelfall sind das dann Whiteboard-Sessions, über die ich ja schon häufig gesprochen habe, wo du entweder ein Whiteboard hast, wo du drauf rumdrawen kannst, oder du hast ein Google Doc oder hast ein Word Doc, wo du drin schreibst. Es sind häufig Fragen zum Thema Arrays, Strings, Trees, Stacks, Graphs und was auch immer, wo man einfach mal kurz Lösungen abspulen muss, wo du Code coden musst, ohne dass du Syntax-Highlightungen, Autokorrekturen, sonst irgendwas hast. Eben, Vorbereitung war ja schon Lead-Code, du bereitest dich ja die ganze Zeit vor, du trainierst ununterbrochen das Coden. Wenn du das machst, dann solltest du hier keine allzu große Schwierigkeit haben. Das Ganze hat so ein bisschen Grundregeln, so fast so wie beim Tanzen Grundregeln. Also du kriegst die Frage gestellt, man erwartet, dass du zurückfragst. Nachdem du zurückgefragt hast, machst du ein bisschen Gedanken, dann fängst du an, laut zu erzählen, wie du vorgehen möchtest und man erwartet, dass du wie so eine Art Brute-Force-Lösung machst. Also einfach mal quick and dirty, aber nicht zu dirty, sondern ein bisschen Clean Code. Wissen hilft da auch schon. Denn im nächsten Schritt solltest du dich an den Test Cases, die man dir im Regelfall mitgibt, orientieren oder vielleicht noch eigene Test Cases, also vor allen Dingen Edge Cases finden und dann deinen Code nochmal refactoren, laut erklärend natürlich, während du das refactorst, um dann am Ende zu sagen, jetzt ist es so, wie ich es abgeben will bei dir. Hast du auf der Gegenseite noch Fragen? Und das ist kein so ein klassisches Lehrerinterview, wo dann einer sagt, ja, nein, sondern die bohren dann schon nach. Die bohren schon nach an den Punkten, wo sie das Gefühl haben, du hast dort zu wenig gesagt. Oder wenn sie eine Schwachstelle wittern, dann bohren sie dort auch weiter nach. Als guter Hinweis, was ich hier bekommen habe, ist vorab quasi Mock-Interviews zu machen. Also es gibt Webseiten wie interviewing.io, wo man Mock-Interviews trainieren kann, explizit mit eben Engineers von Google, Netflix oder Facebook. Wenn das alles erledigt ist, dauert es wiederum 2 bis 3 Wochen, bis du eine Rückmeldung hast, wie es jetzt weitergeht. Auch in diesen 2 bis 3 Wochen hardcore weiter lernen. Und jetzt muss der Fokus dann wirklich auch eher auf getimte Coding-Interviews gehen. Das heißt, du setzt dich hin, machst dir einen Timer an und versuchst dann innerhalb von 20, 25 oder nicht dem, was die Aufgabe sagt, Minuten das umzusetzen, was man dir an Fragen stellt und versuch dir es dabei auch unbequem zu machen. Mach die Heizung an, dass du schwitzt, mach vorher Sport, sodass du ein bisschen noch außer Atem bist, weil das sind dann die nächsten Szenarien, die auf dich zukommen. Und das nächste große Szenario, was kommt, ist der Interview-Marathon. Ich nenne das jetzt Marathon, weil die meisten Leute haben das zu mir gesagt, der Interview-Tag. Manchmal sind es auch 2 Tage, deswegen fand ich es mit dem Marathon passend. Das sind sehr häufig On-Site-Interviews und das sind 3 bis 4 Interviews an einem Tag. Oder eben über 2 Tage verteilt, bis zu 5, je nachdem, welches Unternehmen das ist. Und das ist eigentlich die große Feuerprobe. Das, was du vorher beim Online-Interview gemacht hast, das machst du jetzt nochmal face-to-face und zwar einige Male nacheinander. Schwerpunkt ist immer wieder Coding. Eben Problem erkennen, nachfragen, Plan erklären, Brute Force, optimieren, laut dabei reden, nochmal optimieren, nächstes Problem lösen. Ab und an kriegst du auch technische Interviews, Recursion, Sliding Window, Traveling Salesman finde ich immer ein sehr spannendes Ding. Das kannst du erklären. Und von Zeit zu Zeit werden Leute auch natürlich so Debugging-Sachen einstreuen, weil das lässt sich immer ganz hübsch machen, um zu schauen, erkennst du Probleme im Code, im Quellcode denn auch aus dem echten Leben. Und hier war der Tipp, den mir alle mitgegeben haben. Ganz viel trinken, Elektrolyte-Tabletten mitnehmen, dass man eben all das Ausgeschwitzte wieder reinbekommt und mindestens 1 bis 2 extra T-Shirts einpacken. Also sie haben alle wirklich gelitten, in Anführungsstrichen. Also sie haben wirklich geschwitzt, weil es doch sehr anspruchsvolle Fragen waren. So, dann heißt es wiederum warten, wenn du diese Tage überstanden hast. Warten kann zwischen 2 bis 4 Wochen sein und dann kriegst du im Regelfall einen Call bzw. eine E-Mail auf einen Call von den Human Resources. Egal, wie das Interview ausgegangen ist, also der Interview-Marathon, du hast einen längeren Call. Entweder erklären sie dir etwas länger, warum du abgelehnt worden bist, oder sie erklären dir etwas länger, was die nächsten Schritte sind. Bei der Ablehnung kannst du dann auch tatsächlich nachfragen, was du hättest besser machen können. Vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass du ja zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon 4 bis 6 Monate Zeit investiert hast. Also dann sollte man tatsächlich nachhaken, wo es nicht so gut war. Und wenn du dann vielleicht noch bei anderen Unternehmen diesen Marathon vor dir hast, dann kannst du das ja gleich als Feedback mitnehmen. Wenn du eine Zusage bekommst, dann kriegst du im Endeffekt nur, dass du hast diesen Interviewmarathon, diese Interviews alle bestanden, und im nächsten Schritt wird sich jemand mit dir in der Verbindung setzen, der mit dir anfängt, über dein Compensation Package zu sprechen. Also die machen dir ein Offer, ein Angebot. Also ein bisschen absurd, erst gehst du hin und gibst wirklich alles und dann kippt quasi die Situation genau andersrum, dann machen sie dir ein Angebot, wie viel sie dir bereit sind zu zahlen. Und das ist im Endeffekt ein sehr spannender Punkt. Und den ganzen Compensation Offer Part, der wird ganz gerne unter den Tisch gekehrt, dabei ist das relativ wichtig. Also das ist der Punkt, an dem du aushandelst, wie viel du dafür haben möchtest, dass du vorher so viel gelitten hast. Den Ansatz fand ich eben sehr spannend, ein Freund genau so gesagt, weswegen er dann auch sehr hart verhandelt hat. Und es gibt Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, dir dabei zu helfen. Also Compensation Offer bekommst du im Regelfall einen Mix aus Calls und E-Mails, je nach Unternehmen, wo man dir erstmal erklärt, was ist drin in den Compensations, weil das unterschiedliche Strukturen sind. Also du hast ja nicht nur deinen normalen Lohn, sondern du hast auch noch Bonus, du hast gegebenenfalls einen Sign-on-Bonus und du hast Equity, also Aktien. Und auch die Aktien sind nicht so trivial, weil du kriegst nicht Aktien, hier hast du und geh weg, sondern das sind spezielle Konstrukte, wo das dann über 3 bis 5 Jahre ausgeschüttet wird für dich oder aufbewahrt wird für dich, bis du ab einem bestimmten Zeitpunkt diese Aktien umwandeln kannst in normale, öffentlich handelbare Aktien. Dieser ganze Prozess, der kann dann auch nochmal sich über einen Monat hinziehen, und es ist tatsächlich sehr gut, dann noch jemanden an Bord zu holen. Die Unterschiede für die Sign-on-Bonusse, also dass man dich an Bord holt, dass du dafür Geld bekommst, die sind gravierend. Also ich habe von einer Seite gehört, dass er 100.000 für einen Sign-on-Bonus bekommen hat und der andere nur 30.000. Es gibt Webseiten wie Moonchasers, wo man dich quasi darauf trainiert, wie du den optimalen Sign-on-Bonus rausholst, wie du das Bestmögliche aus deinem Lohn rausbekommst. Und auch, wie du dich in dieser Phase verhalten musst mit anderen Offers. Der Idealfall ist, dass du bei 2 bis 3 Unternehmen angenommen wurdest und dann kannst du direkt vergleichen und dann nimmst du die, die für dich alles andere perfekt vereinbaren, was du dir wünschst. Ist das alles erledigt? Und wir sind jetzt schon bei über 20 Minuten, aber es ist etwas länger das Thema. Ist das alles erledigt und du hast dich für ein Unternehmen entschieden? Dann wirst du nochmal einen Call vom Human Resources kriegen und wirst sagen, ja, ich habe das jetzt angenommen, ja, ich möchte das alles machen, und du sagst dann, zu wann du anfangen möchtest. Im Regelfall geben sie dir bestimmte Daten vor und dann kannst du sagen, dann geht's los, und dann kriegst du ganz, ganz viel Zeug zugeschickt. In der Regel musst du das tatsächlich sogar noch unterschreiben. Das ist nicht nur mit dem Arbeitsvertrag getan. Du hast eben das Compensation Agreement, was aus unterschiedlichen Sektionen besteht, was ja für dich individuell ist. Und dann, wenn du Glück oder Pech hast, je nachdem, wie du es nennen möchtest, hast du noch einen Haufen von Non-Disclosure Agreements, je nachdem, bei welcher Firma. Also wenn du zum Beispiel Apple arbeitest, hast du einen Riesenhaufen Non-Disclosure Agreements. Hast du diesen ganzen Kram fertig, dann arbeitest du bei Big Tech. Okay, langes Video, ich habe gesagt, etwas länger wieder, 20 Minuten. Das war der ganze Ablauf für eine Bewerbung bei Big Tech. Rechne wirklich 6 bis 9 Monate. Und all dieses Leiden, all diese Zeit, die du investierst, ist wirklich, dass dir der Job Dinge eröffnet, Türen eröffnet, die dir kein anderer Job wirklich sonst ermöglicht. Du kommst sehr schnell zu entweder Geld, wie du es nennen möchtest, oder zu sehr viel Wohlstand, und du hast auch sehr gute Kontakte später in die Branche rein, wenn du da arbeiten möchtest. Der Preis, ganz klar, der ist Aufopferung. Du musst dich vorgängig aufopfern, du musst ganz viel Zeit investieren und musst wirklich hart mit dir selbst sein und an dir selbst arbeiten, um dahin zu kommen. Diejenigen, die dort arbeiten, die ich kenne, haben im Regelfall so knapp 10 Jahre abgespult und sind dann häufig in Selbstständigkeit umgesprungen oder irgendwo in ein Unternehmen, wo sie mehr eine leitende Rolle eingeschlagen haben. Und bevor ich mich jetzt endgültig verabschiede, noch ganz kurzes Wort des Dankes an diejenigen, die mir geholfen haben, hier den Inhalt zusammenzutragen, die bereitwillig Interviews hergehalten haben, die ihren Namen zwar nicht genannt haben wollten, aber ihr wisst, wer ihr seid. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Für alle anderen, ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video und bis bald. Tschüss.